Wir kommen heute zum sechsten Kapitel vom Buch Josua. Und wie wir es in diesem kurzen Clip gehört haben, beschreiben die Kapitel 1 bis 5 von diesem Buch der Einzug ins verheißene Land. Und Kapitel 6 bis 12 berichten von der Einnahme vom verheißenen Land. Und bevor wir jetzt zu dem sechsten Kapitel kommen, möchte ich uns noch mal kurz in Erinnerung rufen, was wir im Kapitel 5 zusammen angeschaut haben. Das Volk Israel lagert in Gilgal, also westlich vom Jordan. Und wir lesen, dass die amoritischen und die kananitischen Könige aus Angst vor den Israeliten wie gelähmt waren. Der Grund war nicht die Armee von Israel, sondern weil sie gehört haben, dass Gott den Jordan ausgetrocknet hat und sein Volk über den Jordan geführt hat. Und wir haben uns dann bewusst gemacht, dass Gottes Wirken in unserem Leben nicht nur unseren eigenen Glauben stärken soll, sondern immer auch Zeugnischarakter haben für Menschen in unserem Umfeld, die Gott noch nicht kennen. Dann haben wir gelesen, dass der Josua den Auftrag bekommen hat, das Passa wieder zu feiern und auch alle unbeschnittenen Männer zu beschneiden und den bestehenden Bund mit Gott erneut sichtbar zu machen. Als die Männer von Israel beschnitten wurden, waren sie bereits in findlichem Land und sie waren der Wundheilung alle kampfunfähig gewesen. Und wir haben uns bewusst gemacht, dass die Beschneidung von dem Volk Israel nicht nur ein Akt war vom Gehorsam, sondern auch ein Ausdruck war von ihrem Vertrauen. Wenn sie alle schwach sind und fiebrig, wird Gott ihr Schutz sein, auch wenn sie schon in findlichem Land sind. Und schließlich haben wir die Begegnung noch etwas genauer angeschaut, die wir auch im Clip gehört haben, wo Gott selber sich Josua zeigt als ein Krieger. Und Gott weist Josua an, seine Sandalen abzuziehen, weil er auf heiligem Boden steht, so wie er es schon an Mose gesagt hat. Und wir haben uns daran erinnert, dass wir in unserem Leben nicht in erster Linie Schlachtpläne brauchen oder menschliche Strategien, sondern die Begegnung mit Gott selber. Und das Wissen, dass er für uns kämpft, in seiner ganzen Heiligkeit, aber auch mit Macht und Stärke. Soweit zum Kapitel 5 und jetzt möchten wir zusammen das Kapitel 6 vom Buch Josua lesen. Der Fall Jerichos. Die Tore von Jericho waren fest verschlossen, weil sich die Bewohner vor den Israeliten fürchteten. Niemand durfte hinein oder hinaus. Da sagte der Herr zu Josua: Ich habe Jericho, seinen König und dessen starke Krieger, in deine Hand gegeben. Dein Heer soll die Stadt einmal am Tag umrunden. Das soll 6 Tage lang geschehen. Dabei sollen 7 Priester vor der Lade hergehen und jeder von ihnen soll ein Widerhorn tragen. Am 7. Tag sollt ihr die Stadt 7-mal umrunden und die Priester sollen in die Hörner stoßen. Wenn ihr hört, dass die Priester ihre Hörner blasen, soll das ganze Volk lautes Kriegsgeschrei anstimmen. Daraufhin werden die Stadtmauern zusammenbrechen und das Volk kann geradewegs in die Stadt eindringen. Josua rief die Priester zusammen und sagte zu ihnen: Nehmt die Bundeslade. 7 Priester sollen mit je einem Widerhorn vor ihr hergehen. Dann befahl er dem Volk: Umrundet die Stadt. Die bewaffneten Männer sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Nachdem Josua zum Volk gesprochen hatte, machten sich die 7 Priester mit den Widerhörnern in der Gegenwart des Herrn auf den Weg. Während sie gingen, bliesen sie die Hörner. Die Bundeslade des Herrn folgte ihnen. Vor den Priestern, die ununterbrochen die Hörner bliesen, gingen die bewaffneten Krieger und das Volk folgte der Lade. Schreit nicht, ja redet nicht einmal, befahl Josua. Ich will keinen Ton von euch hören, bis ich euch befehle zu schreien. Dann schreit. Und so wurde die Lade des Herrn jeden Tag einmal um die Stadt getragen. Danach kehrten alle zurück und verbrachten die Nacht im Lager. Am nächsten Morgen stand Josua früh auf und die Priester trugen wieder die Lade des Herrn. Die 7 Priester mit den Widerhörnern gingen vor der Lade des Herrn und bliesen ununterbrochen ihre Hörner. Vor den Priestern mit den Hörnern marschierten bewaffnete Krieger und das Volk folgte der Lade des Herrn. Die ganze Zeit wurden die Hörner geblasen. Am zweiten Tag umrundeten sie die Stadt einmal und kehrten ins Lager zurück. So machten sie es 6 Tage lang. Am 7. Tag gingen die Israeliten bei Tagesanbruch los und umrundeten die Stadt auf dieselbe Art 7-mal. Nur an diesem Tag gingen sie 7-mal um die Stadt herum. Während der 7. Umrundung, als die Priester ins Horn bliesen, befahl Josua dem Volk: Schreit, denn der Herr hat die Stadt in eure Hand gegeben. Als ein Opfer für den Herrn soll die Stadt und alles, was darin ist, bis auf den Grund zerstört werden. Nur die Prostituierte Rahab und alle, die in ihrem Haus sind, sollen am Leben bleiben, denn sie hat unseren Kundschaftern Unterschlupf gewährt. Ihr dürft euch nichts von dem, was zur Vernichtung bestimmt ist, nehmen, sonst gebt ihr euch und das Lager Israels der Vernichtung preis und stürzt es ins Unglück. Alle Gegenstände aus Silber, Gold, Kupfer oder Eisen sind dem Herrn geweiht und müssen in seine Schatzkammer gebracht werden. Die Priester bliesen die Hörner. Als die Israeliten das hörten, schrien sie so laut sie konnten. Da stürzten die Mauern Jerichos zusammen und die Israeliten drangen geradewegs in die Stadt ein und eroberten sie. Alles, was darin war, Männer und Frauen, Junge und Alte, Rinder, Schafe, Ziegen und Esel, alles wurde vernichtet. Zu den beiden Kundschaftern sagte Josua: Geh zum Haus der Prostituierten und holt sie und ihre ganze Familie heraus, wie ihr versprochen habt. Die jungen Männer, die die Stadt ausgekundschaftet hatten, gingen hinein und holten Rahab und ihre ganze Familie, ihren Vater, ihre Mutter, ihre Brüder und alle anderen Verwandten. Sie brachten sie in die Nähe des israelitischen Lagers. Danach brannten die Israeliten die Stadt vollständig nieder. Nur die silbernen, goldenen, kupfernen und eisernen Gegenstände wurden in die Schatzkammer des Hauses des Herrn gebracht. Die Prostituierte Rahab und alle ihre Verwandten wurden von Josua verschont, weil sie die Kundschafter versteckt hatte, die Josua nach Jericho geschickt hatte. Noch heute lebt sie beim israelitischen Volk. Damals sprach Josua folgenden Fluch aus: Verflucht sei vor dem Herrn jeder, der es wagt, die Stadt wieder aufzubauen. Wenn er den Grundstein legt, soll sein ältester Sohn sterben. Wenn er die Tore errichtet, soll er seinen jüngsten Sohn verlieren. So war der Herr an Josuas Seite und er wurde im ganzen Land berühmt. Das Kapitel 6 über den Fall von Jericho ist sicher die berühmteste Geschichte aus dem ganzen Buch Josua. Und viele von uns kennen die Geschichte, seit wir klein sind. Und ich glaube, die Gefahr bei diesen sehr bekannten biblischen Geschichten ist die, dass wir so daran gewöhnt sind, dass wir die Texte manchmal nur noch sehr oberflächlich lesen oder wenn wir eine Predigt darüber hören, denken, also diese Geschichte kennen wir und ich glaube, die wichtigsten Lektionen, die haben wir verstanden. Aber das Wort Gottes ist ein lebendiges Wort. Und es ist wirklich mein Gebet, dass wenn wir heute auch ein Kapitel zusammen anschauen, das sehr bekannt ist, dass Gott auch neu zu uns redet. Und dass Gott auch einfach Wahrheiten, wie für euch ganz persönlich, für mich ganz persönlich, uns neu aufzeigt. Darum ermutige ich euch jetzt alle, dass wir innerlich nicht zurücklehnen, sondern dass wir erwarten, dass Gott zu uns redet. Ich möchte noch ganz kurz ein paar Worte sagen zu Jericho, sodass wir ein bisschen Ahnung haben vom Kontext. Jericho liegt heute in dem palästinensischen Autonomiegebiet und gehört zu den ältesten Städten der Welt. Sie wird auch Palmenstadt genannt. Zu biblischer Zeit war sie von einer doppelten Stadtmauer umgeben. Die äußere Stadtmauer hatte einen Durchmesser von fast 2 Metern und die innere Stadtmauer war über 3,5 Meter breit. Die Doppelmauer war etwa 9 Meter hoch. Jericho selber war auf einem Hügel gebaut und so haben die Soldaten, die auf dieser Mauer wachgehalten haben, kilometerweise sehen. Jericho war zu biblischer Zeit ein Symbol für militärische Macht und Stärke und sie hat als uneinnehmbar gegolten. Und da lesen wir im Vers 2, wie Gott zum Josua Folgendes sagt. Da sprach Gott zu Josua: Ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Interessant ist die Tatsache, dass Gott nicht sagt, ich werde, sondern ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Gott spricht da Josua etwas zu, was er mit seinen physischen Augen noch nicht sehen kann und doch absolut wahr ist. Mit anderen Worten sagt Gott da zum Josua: Du und das ganze Volk Israel, dir habt der Sieg. Die Sache ist geritzt, der Sieger ist erkoren, der Feind ist schon besiegt. Wenn wir an die Heilsgeschichte denken, so ist das hundertprozentig unsere Ausgangslage als wiedergeborene Menschen. Der Sieg von Jesus ist hundertprozentig errungen. Er hat gesiegt über Sünde und Tod und der Satan ist für immer besiegt. Halleluja, ja. Der Sieg ist aber jetzt noch nicht für die ganze Welt sichtbar. Und wir sind uns dem sehr bewusst, dass die Sünde bis jetzt unsere Welt beherrscht. Aber wir sind eben in dieser Zwischenzeit, wie das Volk Israel, von dem der Sieg ist schon errungen, aber er ist noch nicht offenbar für die ganze Welt. Und so sind wir auch berufen, den guten Kampf zu kämpfen, im Wissen, Gott ist Sieger. Und wenn Jesus zurückkommt, wird sein Sieg für die ganze Welt offenbar werden. Wir lesen weiter in den Versen 3 bis 5, wo Gott seinen Schlachtplan vorstellt. Ein Schlachtplan, der aus menschlicher Sicht absolut sinnlos erscheint. Wie kann Jericho mit dieser 7-Tage-Parade eingenommen werden? Wir müssen keine Kampfexperten sein, um zu erkennen, dass die Strategie aus menschlicher Sicht kein Sieg wird bringen. Aber im Reich Gottes geht es nicht um menschliche Strategien oder Waffen, sondern Gott lehrt da sein Volk, gerade durch diese ungewöhnliche Strategie oder Schlachtplan, eine ganz zentrale Lektion. Und die Lektion, die müssen wir jeden Tag lernen, ich glaube, bis zu unserem letzten Atemzug. Und die Lektion heisst Glauben. Im Hebräer, im Kapitel 11, im ersten Vers, wird Glauben definiert. Es heisst: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht oder noch nicht sieht. Glauben ist mehr als etwas einfach für wahr halten. Es heisst, nicht zweifeln, sicher sein, dass die Zusagen von Gott stimmen und seine Führung absolut verlässlich ist. Auch wenn der Sieg noch nicht sichtbar ist, ja sogar dann, wenn alles, was wir sehen, einfach hohe Stadtmauern sind. Wir lesen nichts von den Reaktionen vom Volk Israel, Aber wir können uns vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere gesagt hat, das ist doch Wahnsinn. Wir lassen uns doch da praktisch als Messer ausliefern, wenn wir während 7 Tagen da unter diesen bewaffneten Wachen durchmarschieren. Oder vielleicht jemand anderes sagt, das ist doch lächerlich. Marschierende Soldaten, die stumm eine Stadt umkreisen. Oder vielleicht auch der Gedanke, wieso können wir die Sache nicht ein bisschen beschleunigen? Wenn Gott uns schon die Stadt möchte schenken, wieso schickt er nicht einfach Feuer oder ein Erdbeben und wir könnten die 7-Tags-Aktion streichen? Mag sein, dass so Gedanken herum waren, wir wissen es nicht. Aber interessant ist, dass der Hebräerbrief nur ein paar Vers weiter bestätigt, dass das Volk Israel ihre Lektion in Sachen Glauben gelernt hat. Und zwar lesen wir im gleichen Kapitel, im Vers 30, Folgendes. Durch den Glauben marschierte das Volk Israel 7 Tage lang um Jericho herum und die Stadtmauern stürzten ein. Gott lehrt sein Volk, Gott lehrt uns Glauben. Glauben heisst nicht selten, es macht menschlich gesehen nicht wirklich Sinn. Es kann sogar vielleicht lächerlich erscheinen. Und manchmal heisst so Risiken eingehen, wo wir den Preis nicht abschätzen können. Aber die Geschichte lehrt uns, echten und lebendigen Glauben antwortet immer mit Gehorsam, wo sich in Bewegung setzt. Und mir ist da einfach als Klammernbemerkung der Petrus in Sinn gekommen. Ist mir wirklich bei der Vorbereitung wirklich das Wort in Sinn gekommen von Petrus, wo ca. 1500 Jahre später, wo da die Geschichte mit dem Josua passiert ist, sagt zu Jesus, wir haben die ganze Nacht gefischt und wir haben nichts gefangen. Und dann sagt er, aber auf dein Wort hin. Oder anders gesagt, wenn du es anordnest, dann wird es nochmal versuchen. Der Petrus hat zu Jesus gesagt, ich glaube deinem Wort. Und meine einzige angebrachte Antwort ist Gehorsam. Und wir lesen im Lukas 5, dass das Vertrauen, der Glaube von Petrus nicht enttäuscht worden ist und dass seine Netze voll waren. Kommen wir zurück zum Josua. Im Vers 15, da lesen wir, dass Gott angeordnet hat, dass das Volk Israel Jericho an 7 Tagen und am 7. Tag 7-mal umrundet. Wieso gerade 7-mal? Die Zahl 7 steht in der Bibel für Ganzheit oder auch Vollkommenheit. Die Welt ist in 7 Tagen erschaffen worden. Wir lesen von der Menora, von dem 7-armigen Leuchter. Und aktuell predigt der Steve gerade über die 7 Sendschreiben. Es wird spürbar und sichtbar durch die Zahl 7, dass der Plan von Gott, wie er Jericho eingenommen hat mit seinem Volk, vollkommen war. Und er selber, er hat den Kampf gegen Jericho angeführt. Das wird durch die Tatsache unterstrichen, dass die Israeliten von 7 Priestern angeführt worden sind, die die Bundeslade getragen haben, dem Symbol der Gegenwart Gottes. Und es ist interessant, weil das Bild, das Gott sein Volk souverän anführt, das wird auch im Neuen Testament aufgenommen, und zwar von Paulus. Das lesen wir im 2. Korinther 2, im Vers 14. Dort heisst es, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Nicht wir führen Gott auf unseren Weg und auf unsere Art mit, sondern Gott möchte uns auf seinen vollkommenen Weg und auf seinem Segenszug mitführen. Wir gehen weiter zum Vers 17. Da lesen wir erschütternde Worte. Und zwar heisst es da, Als ein Opfer für den Herrn soll die Stadt und alles, was darin ist, bis auf den Grund zerstört werden. Der Ausdruck zerstören, der da gebraucht wird, meint im Hebräischen die vollständige Übergabe von Sachen, von Tieren oder auch von Menschen an Gott, indem sie vernichtet oder als Opfer dargebracht worden sind. Die Einnahme von Jericho und die Anordnung von Gott, alles Leben und die ganze Stadt zu vernichten, ist für uns Europäer im 21. Jahrhundert nur schwer zum Einordnen. Ist Gott einfach ein gnadenloser Tyrann? Ein Teil von einer Erklärung finden wir im 5. Mose 9,5. Tamara, kannst du da weitergehen? Es reagiert gerade nicht. Danke. Da sagt Gott auch im Hinblick auf die Einnahme vom Land Kanaan zum Volk Israel: Nicht wegen deiner Gerechtigkeit und der Aufrichtigkeit deines Herzens kommst du hinein, um ihr Land in Besitz zu nehmen, sondern wegen der Gottlosigkeit dieser Nationen vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir, und damit er das Wort aufrechterhält, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat. Das ist auch Teil von Gott. Er ist gerecht und er ist absolut heilig. Er hat uns Menschen den freien Willen gegeben, aber er zieht uns und unsere Entscheidungen in die Verantwortung. Das Land Kanaan war eine Festung von der Rebellion gegen Gott. Und ihre Götzendienst und ihre gottlosen Praktiken waren in Gottes Augen ein Gräuel. So können wir die Zerstörung von Jericho als ein Gericht von Gott verstehen. Und gleichzeitig glaube ich fest, oder auch wenn wir Bibelkommentare anschauen, dass es nicht nur damit gemacht ist, dass wir sagen, das war Gericht für ein gottloses Volk vor Jahrtausenden, sondern es ist gleichzeitig auch eine Aufforderung, dass wir alles Gottlose zerstören, was in unserem eigenen Leben ist. Gott möchte, dass wir rein sind, dass wir geheiligt sind und dass auch in unserem Leben das zerstört wird, ausgeräumt wird, abgeschnitten wird, wo ihm keine Ehre macht. Das kann Sünde sein, wo wir im Geheimen pflegen. Unversöhntheit, Stolz, Gier, Neid oder auch Streitsucht. Alles das, es muss beseitigt werden und da gibt es noch viel mehr, dass wir eben gereinigt sein vor Gott, heilig sein vor Gott. Und darum möchte ich uns heute Morgen allen, auch mir, die Frage stellen, wo haben wir auch in unserem Leben Anteil von Jericho? Wo haben wir Festungen in uns, die auch müssen zerstört werden und gereinigt werden? Und mir spricht das so an, wenn wir auch die Sendschreiben anschauen, wo Jesus so klar auch den Gemeinden aufzeigt, was sie müssen ändern müssen, was ihm keine Ehre macht. Und obwohl er so klar ist, so schonungslos, ist immer auch die Einladung da, dass er sagt, tut Buße, kehrt um. Und das ist auch die Einladung, die wir dürfen heute Morgen, dass wir einfach das vor Gott auch dürfen offenlegen, dass wir auch dürfen Buße tun, aber über die Anteile von Jericho, die in unserem Leben noch Raum haben. Und damit möchte ich zum letzten Gedanken kommen. Es ist der Vers 22. Da lesen wir, dass der Josua und die Kundschafter ihr Versprechen gegenüber der Rahab eingehalten haben. Wir haben von diesem Versprechen gelesen im Kapitel 2, dass sie ein Rotseil aus ihrem Fenster raushängen und ihre Familie versammeln in diesem Haus und dass sie werden verschont werden. Und wir lesen da im Kapitel 22 und die folgenden Verse, wie die massiven Stadtmauern von Jericho einfach in sich zusammenbrechen. Aber das Haus von der Rahab, das in die Mauer eingebaut war, bleibt stehen und das rote Seil schaut aus dem Fenster raus. Und ich habe von einem Bibelausleger gelesen, den Gedanken, und es hat mich so angesprochen, er hat gesagt, es ist ein prophetisches Bild für den zweiten Josua, der gekommen ist, für den vollkommenen Jeshua, für Jesus Christus. Wenn er zurückkommen wird, dann wird er das Gericht bringen. Und das Gericht wird die treffen, die eben nicht das rote Seil sich in dem Haus versammeln, wo das rote Seil ist. Und das rote Seil ist so ein starkes Symbol auch für den Opfertod von Jesus. Und so dürfen wir uns einfach erinnern, wenn Jesus zurückkommt, dann dürfen wir festhalten einfach an dem roten Seil, an der Vergebung, die wir haben dürfen, in Anspruch nehmen. Wir dürfen wissen, dass wir werden frei gesprochen werden im Gericht. Und so möchte ich abschließen mit dieser Predigt und auch einfach den Gedanken noch einmal sagen, wenn jemand unter uns vielleicht auch die Gewissheit nicht hat und wie sagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich erlöst bin, dann ist wirklich da einfach auch eine Möglichkeit, dass dir auf jemanden zugeht und sagt, können wir das festmachen? Oder vielleicht jemand, der sagt, ich habe wie die Gewissheit wie verloren oder manchmal ist sie mir wie nicht präsent, dass man das wirklich festmachen kann, dort, wo wir die Vergebung angenommen haben von Jesus, wo das rote Seil eben hängt in unserem Fenster, dort ist kein Gericht. Und wir werden jetzt noch still zum Beten und wir möchten einfach auch Antwort geben auf das, was vielleicht Gott auch aufgezeigt hat in unserem Leben. Vater, ich möchte dir Danke sagen für dein Wort. Dein Wort ist lebendig, dein Wort ist wahr. Wir danken dir auch, Geist Gottes, dass du in unserem Leben wirkst. Du sagst auch, das, was ich angefangen habe, das wird dich vollenden. Und danke, dass du weiterhin auch dran bist, in unserem Leben auch einfach uns ähnlicher zu machen, deinem Sohn Jesus Christus. Danke, dass wir einfach auch dürfen, immer wieder uns lassen durchleuchten, auch von diesem Licht, und dass wir auch dürfen offenlegen dort, wo wir wirklich auch Veränderung brauchen, dort, wo wir auch Vergebung brauchen in unserem Leben, dort, wo wir Buße tun müssen. Und so, Geist Gottes, bitten wir einfach auch, dass du uns wirklich da das einfach ganz klar machst und dass du auch hilfst, dass wir gehorsam sind und die nötigen Schritte auch tun. Wir möchten dir aber auch danken, sagen Jesus Christus, für das starke Bild, dass wir einfach dürfen Rettung haben, dort, wo dein Blut unser Schutz ist, dort, wo wir deine Vergebung in Anspruch genommen haben, dass dort keine Verdammnis ist, sondern dass dort Erlösung ist. Wir möchten dich loben und dich preisen. Amen. Amen. Ja, der Steve möchte noch etwas sagen.
Das mache ich nicht häufig nach einer Predigt, ein paar Worte noch zu sagen. Aber ich lese noch einmal den Vers 1. In Jericho hatte man aus Angst vor den Israeliten sämtliche Tore fest verriegelt. Niemand kann mehr heraus oder hinein. Und manchmal ist die Mauer, wie in Jericho ein Bereich in unserem Leben sind. Das sind wie Hindernisse in unserem Leben. Es blockiert uns, das Segen von Gott zu bekommen. Oder vielleicht das sind Sünde oder das sind Bereiche, die nicht in der Ordnung sind. Und der Teufel hat Angst, wie die Einwohner in Jericho, weil er weiß, wenn Jesus kommt mit dem Sieg, wird er auch zerstört sein. Und das möchte ich noch einmal heute Morgen proklamieren. Wenn du weißt, in deinem Leben gibt es Bereiche, die nicht in Ordnung sind, der Teufel wird der Lügner sein, er wird dich nicht die Wahrheit sagen, aber vor allem hat er Angst. Er weiß, Jesus hat den Preis am Kreuz bezahlt. Und heute ist es noch einmal eine Chance, den Sieg zu proklamieren, zu sagen, Jesus hat das schon gemacht.